Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind mitten in der NFL Free Agency und dementsprechend müssen wir natürlich darüber sprechen, was in den vergangenen Tagen so alles passiert ist auf dem Free Agents-Markt. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, das war wirklich einiges, was sich da getan hat. Diese Woche mit mir hier dabei sind Stefan Reichel und Kevin Wischus. Grüße euch.
Moin.
Moin.
Ja, ich habe gerade eben schon so ein bisschen vorweggenommen, dass sich da wirklich schon einiges getan hat. Jetzt in den ersten 3 Tagen, kann man ungefähr sagen, der NFL Free Agency. Und wir haben uns überlegt, dass wir zunächst mal die Spieler uns angucken, die so schon weggegangen sind vom Markt, da natürlich nach Top- und Worst-Deals sortiert. Anschließend wollen wir uns mal die Teams angucken, was die Teams denn so schon jeweils für Additions gemacht haben oder auch, was sie vielleicht verloren haben. Das kann natürlich dann auch passieren, dass wir über Teams sprechen im Worst-Ranking, die einfach sehr viel verloren haben und vielleicht auch einfach nur unnötig beziehungsweise nicht genug nachgelegt haben. Und wir sprechen natürlich auch über die Spieler, die noch verfügbar sind und über mögliche Trades in der NFL. Wir fangen aber mal an mit der Top 3 der bislang aufgepickten Spieler. Und wir haben uns da alle mal so ein paar Gedanken dazu gemacht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir mal reihum unsere, ja, sagen wir mal, unseren ersten Spieler der Top 3 preisgeben. Ich habe mir da persönlich tatsächlich 2 aufgeschrieben. I'm so sorry. das Ding ist halt, dass die beiden sich relativ gut bedingen, glaube ich. Und man sie deswegen auch durchaus als eine Edition letzten Endes sehen kann. Es ist nämlich Hunter Henry und Jonnu Smith bei den Patriots. Warum? Weil man sagt ja immer so schön, never change a running system. Ja? Und Bill Belichicks Offenses haben in den letzten Jahren, vor allem natürlich mit Rob Gronkowski, gezeigt, dass sie eben sehr, sehr stark mit Tight Ends spielen können. Tight Ends kannst du gerne auf kurze Routen schicken, also Tight Ends sind jetzt nicht diese krassen Wide-Out, Wide-Receiver, die du 30 Meter das Feld runterjagst und die dir einen Hail Mary-Touchdown bringen, sondern eher so diese kleinen, kurzen Routen, diese Nadelstiche, wo ja auch zum Beispiel Julian Edelman als Slot-Receiver für bekannt ist, dass er eben diese kurzen Routen sehr, sehr gut, sehr, sehr präzise laufen kann. Und dementsprechend habe ich die jetzt einfach mal beide, weil ich gehe mal davon aus, dass bei den Patriots dann in der nächsten Saison auf ein Two-Tight-End-Set hauptsächlich rauslaufen wird, wo dann eben beide Tight-Ends auch auf dem Feld stehen werden. Und es sind halt eben beides wirklich starke Additions in meinen Augen. Kevin, was sagst du dazu? Wen hast du?
Also vielleicht noch kurz zu den Patriots. Ich kann dir da größtenteils nur beipflichten. Es ist halt eine gute Investition, wenn du halt schaust, wen du auf Quarterback haben wirst. Also da ist es halt sehr vorteilhaft, dass du Cam Newton keine Deep Receiver gibst, sondern ihm
Plus, ja.
Sondern ihm Tight Ends gibst. Ich habe mich selbst ein bisschen ich war mir ein bisschen unsicher, wen ich nehme. Ich dachte, ich hatte Dak Prescott habe ich auf der Liste. Der ist die Frage, zählt man ihn als Free Agent, weil er ja quasi schon der Tag war ja mehr oder weniger schon up in smoke, sage ich mal. Aber um jetzt bei einem wirklichen Free Agent zu bleiben, habe ich mich für Corey Linsley entschieden, der für 5 Jahre zu den Los Angeles Chargers geht, für rund 62 Millionen. Erstmal erscheint es unspektakulär, aber faktisch ist Corey Linsley einer der besten Center der NFL. Konstant gut gewesen bei den Packers, hat mich ein bisschen überrascht, dass sie ihn haben gehen lassen. Und für die Chargers ist es halt ein eine bockstarke Verpflichtung, weil du natürlich dein Franchise-QB damit beschützt, weil du ihm einen elitären Center quasi vorsetzt, der über Jahre bewiesen hat, dass er das kann und der auch noch nicht so alt ist, also das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen bin ich großer Fan von der Verpflichtung von Corey Linsley und habe mich für ihn entschieden.
Stefan, was sagst du dazu? Also ganz kurz noch zur Anmerkung von meiner Seite. Ich finde es gut. Ich kann das auch durchaus nachvollziehen, weil es war ja auch eben eine Problematik bei den Chargers in der letzten Saison, was man gesehen hat, dass die Line eben nicht so gehalten hat, wie sie es vielleicht sollte, um dann eben auch deinen Franchise-Quarterback eben in Szene setzen zu können. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du Corey Linsley hier genommen hast. Stefan?
Ja, ich habe Corey Linsley auch bei mir auf der Liste stehen, aber auf Platz 2 sogar. Ich finde, ich möchte dann vielleicht später nochmal ein bisschen mehr auf den Spieler eingehen, bin aber da wirklich bei vielen Punkten bei Kevin schon, habe aber auf der 3 auch einen O-Liner, nämlich Kevin Zeitler zu den Baltimore Ravens. Der hat letztes Jahr bei den Giants wirklich nicht sonderlich gut gespielt, aber die ganze O-Line der Giants war einfach nur unterdurchschnittlich und ich denke, dass er wirklich an seine Leistungen anknüpfen kann, die er bei den Browns gebracht hat und sehe halt einfach hier einen Value, weil voraussichtlich, ich gehe mal stark davon aus, Orlando Brown Jr., der Right Tackle der Ravens, getradet wird. Der möchte einfach Left Tackle Money haben, Left Tackle spielen und das wird ihm wohl nicht erfüllt werden bei den Baltimore Ravens und mit Zeitler dann auf der rechten Seite einen starken, guten Passblocker zu haben, ist da glaube ich wirklich eine sehr gute Unterstützung für Lamar Jackson und vor allem ist der Vertrag echt billig, also 3 Jahre, 16 Millionen bekommt er garantiert, insgesamt können es bis zu 22,5 Millionen Euro werden. Nicht Euro, Dollar.
Knapp daneben.
Deshalb finde ich den wirklich ganz gut von den Ravens und haben sich da gleich mal einen Top-O-Liner geholt.
Unser Podcast-Banker bringt Euro und Dollar durcheinander, der Wahnsinn. Ich glaube, du schickst den Podcast mal lieber nicht an deinen Arbeitgeber. Nein, ich mache jetzt mal an der Stelle kurz weiter. Ich habe mich tatsächlich auch für einen O-Liner entschieden, allerdings nicht für Corey Linsley. Ich bin davon ausgegangen, dass Corey Linsley hier in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird, deswegen wollte ich mal noch ein bisschen Abwechslung zwischen reinbringen und zwar habe ich mich für den wahrscheinlich zweitbesten O-Liner auf dem Markt entschieden, in dem Fall Joe Tooney zu den Kansas City Chiefs, ehemals bei den Patriots gewesen, beziehungsweise bis vor kurzem bei den Patriots gewesen, jetzt wie gesagt ab der kommenden Saison für die Kansas City Chiefs am Start und es ist eine sehr starke Verpflichtung, ja, er ist teuer, aber er hat sich das Geld auch wirklich hart erarbeitet bei den Patriots. Dementsprechend finde ich es eine gute Verpflichtung, Joe Tooney. Und was man eben auch noch bedenken muss, ist, dass die Chiefs erst zwei O-Liner rausgeworfen haben, kurz vor der Free Agency, Mitchell Schwartz und der zweite fällt mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr ein. Egal, auf jeden Fall Joe Tooney zu den Kansas City Chiefs ist meine Nummer 2. Und eine in meinen Augen sehr gute Verpflichtung. Stefan, wen hast du auf der Nummer 2? Beziehungsweise was sagst du zu Joe Tooney?
Ich finde die Verpflichtung sehr sinnvoll. Hast ja schon gesagt, dass die Chiefs in Entlassungslaune waren in der O-Line. Sie haben ja Eric Fisher, den ehemaligen First Overall Pick von 2013 ja auch entlassen. Und somit finde ich den Joe Tooney-Vertrag echt in Ordnung. Man hat gesehen, wie wichtig es ist für die Chiefs, sogar für die Chiefs, eine funktionierende O-Line zu haben. Ich erinnere hier nur mal an den Super Bowl. Und bin deshalb da echt positiv überrascht, was die Chiefs da allgemein gemacht haben in Sachen O-Line, diese Free Agency. Und ja, mein zweiter Pick ist der erste Pick von Kevin sozusagen, also Corey Linsley auch bei mir auf der Liste. Laut PFF war er der beste Center letzte Saison. Für mich auch wirklich unverständlich, warum er bei den Packers gehen musste oder sie ihn nicht verlängert haben. Und deshalb umso besser, dass ihn die Chargers wirklich einigermaßen günstig sogar meiner Meinung nach bekommen haben. Auf 5 Jahre, davon wirklich nur 26 Millionen Dollar garantiert. Insgesamt können es bis zu 62,5 werden, also viel mit Bonussen gearbeitet. Und er wird dort auch wieder mit dem Tackle Brian Bulaga zusammenarbeiten, mit denen er schon bei den Packers zusammengearbeitet hat. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass eine stabile O-Line bei Justin Herbert nochmal den nächsten Schritt nach vorne machen wird und dass ihn sicher dabei unterstützen kann.
Wunderbar. Kevin, deine Nummer 2. Ja. Beziehungsweise deine Meinung auch zu Tooney und gut, Lindsley hat mir
schon gehört. Tooney habe ich tatsächlich eher bei meinen Worst Picks, deswegen spare ich mir das mal auf.
Konfrontation!
ich habe ihn ja gerade schon, ich nenne jetzt einfach mal Dak Prescott. 4 Jahre, 160 Millionen. Es gab ja verschiedene Sichtweisen, ob er jetzt wirklich bei den Cowboys bleibt, ob er nochmal getaggt wird, ob er dann einfach noch vielleicht nur ein Jahr verlängert und dann nächstes Jahr, wenn die Teams wieder mehr Capspace haben und der Cap generell steigt und er dann quasi nochmal versucht, den Markt zu testen. Letzten Endes ist es ein Deal für beide Seiten, der einfach sehr gut ist. Für Dak Prescott, er hat Sicherheit, er hat seine Gewissheit, dass er der Franchise-QB ist und die Cowboys, die in der Situation sind, wo sie einfach schon sehr viele Schlüsselspieler bezahlen, Ezekiel Elliott, Amari Cooper, DeMarcus Lawrence, dass du da einfach jetzt dein Franchise-QB hast. Und deswegen, kurz und schmerzlos, ist es für mich halt Dak Prescott. Ich bin auch auf persönlicher Ebene, ich mag die Cowboys nicht, das ist kein Geheimnis, aber ich freue mich für Prescott auf jeden Fall, dass er nach den Rückschlägen und der und einfach der Historie, die er jetzt hat bei den Cowboys, dass er jetzt seinen Deal bekommen hat.
Gut, als Giants-Fan ist das auch, denke ich mal, nicht verwerflich, die Cowboys nicht unbedingt zu feiern. Ja, Nummer 3 steht an und ich habe mich da tatsächlich für einen Menschen entschieden, für einen Spieler entschieden, der auch in deine Division gesigned hat, allerdings nicht zu den New York Giants, auch nicht zu den Dallas Cowboys, sondern natürlich den bekanntesten Vollbart der Liga, Ryan Fitzpatrick. Wer könnte es anders sein, weil... Also ganz kurz, er ist zum Washington Football Team gegangen auf einem relativ kurzen, relativ günstigen Deal. In meinen Augen, letzte Saison hat er bei den Dolphins nochmal ordentlich was gezeigt, hat eben diese Rolle auch eingenommen, diese Teilrolle, sage ich mal, mit Tua Tagovailoa zusammen. Hat auch in der Rolle echt ordentlich gespielt, hat den Dolphins auch in meinen Augen mehr gebracht, als Tua es ihnen gebracht hat. So. Und beim Washington Football Team hast du natürlich dann auch Waffen wie zum Beispiel Terry McLaurin, der natürlich auch auf einen richtig guten Quarterback nochmal besser werden kann, der schon so recht gut eingeschlagen ist, eben unter Dwayne Haskins vor allem. Dementsprechend glaube ich, dass Ryan Fitzpatrick zum Washington Football Team gerade auch auf einem kurzen Deal, auf einem Probedeal sozusagen, eine relativ gute Addition ist. Kevin?
Ja, kann ich nur zustimmen. Also das Washington Football Team habe ich in einer anderen, später nochmal zu erwähnenden Kategorie auch schon drin, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber grundsätzlich bin ich da bei dir. Meine Nummer 3 ist John Johnson, der von den Rams quasi zu den Cleveland Browns wechselt. Safety kriegt jetzt für 3 Jahre knapp 34 Millionen. Ich würde sagen, das, was die Cleveland Browns jetzt auf dem Safety als Safety-Duo haben, ist somit das Beste, auf dem Papier zumindest, was du haben kannst, mit eben John Johnson, der sich bewiesen hat als einer der besten Safeties, und Grant Delpit. Für die Browns, die offensiv letztes Jahr gut ins Rollen gekommen sind, gerade nach dem Ausfall von Odell Beckham Jr., wo er die Defensive das Problem war. Also du hast mit Myles Garrett einen soliden Pass-Rusher, du hast auch eigentlich solide, die ganze Front 7 ist eigentlich sehr solide, du hast gute Cornerbacks, junge Cornerbacks, allen voran eben Denzel Ward, und jetzt hast du mit John Johnson und Grant Delpit auch ein starkes Safety-Duo, deswegen war für mich die Verpflichtung von John Johnson zu den Browns eine Top-3-Verpflichtung.
Wunderbar. Stefan, dein drittbester Spieler oder deine drittbeste Spielerverpflichtung der Free Agency bislang?
Ja, ich muss auch hier Kevin wieder zustimmen. Also ich habe John Johnson III auch aufgestellt. Bei den Rams wirklich ein extremst guter Safety gewesen. Man hat ihm sowohl in Pass Coverage wie auch in der Box wie gegen den Run einfach wahnsinnig gut gefallen. Und ja, die Secondary der Browns wird echt sehr, sehr jung, sehr, sehr dynamisch und ich glaube, das kann auf ja, lange Zeit Spaß machen. Und der Vertrag war vor allem für die Browns wirklich ein Schnapper. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie doch einige Teams ihre Safeties heuer auch gefranchise-tagged haben und John Johnson da im Endeffekt vom jährlichen Vertrag her doch deutlich darunter ist. Ich möchte aber auch noch auf deine Nummer 3, Patrick, eingehen. Also ich fühle das schon mit Fitzpatrick bei den Washington Football Team. Bin ja gespannt, ob die heute überhaupt nochmal ihren Namen abändern, ob das oder ob das jetzt im Endeffekt
es
so bleibt.
Es war ja schon in der Diskussion aber tatsächlich drin, dass sie das jetzt so ein bisschen als Markenkern dieses, oh, wir sind das namenlose ja. Team beibehalten.
Team. Ja, ich meine, es wäre ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Ich glaube, man hat sich mittlerweile auch so ein bisschen dran gewöhnt. Aber nochmal zu dem Signing zu kommen, ich finde es eigentlich echt cool. Man hat mit Terry McLaurin, man hat ja auch noch Curtis Samuel geholt. Man hat da wirklich zwei Deep Threat, Wide Receiver und dann eben einen Quarterback, der einfach gar keine Angst davor hat, den langen Ball zu suchen, der wirklich wahnsinnig gern diese Vertical Routes oder diese vertikalen Würfe vor allem nimmt. Somit kann es Spaß machen, aber ob das wirklich halt so von Erfolg geprägt ist, bin ich jetzt ehrlich, weiß ich halt auch noch nicht. Aber ich glaube, es wird spaßiger anzusehen zu sein, wie es vielleicht vom Ergebnis dann her wird. Aber ich lasse mich da auch gern nochmal in der nächsten Saison besseren belehren. Vielleicht wird es ja auch wirklich ganz, ganz gut bei dem Washington Football Team. Ich sehe es halt irgendwie nicht ganz so, aber ja, da gleich werden vielleicht auch die ersten Wochen dann schon ausschlaggebend sein. Und vielleicht übernimmt ja dann doch Tyler Heinicke.
Na gut, also für ganz, ganz gut glaube ich auch nicht, dass es reicht, weil für ganz, ganz gut bräuchte das Washington Football Team, wenn wir ganz ehrlich sind, mehr als nur einen soliden Quarterback oder auch ein bisschen über, also ein bisschen mehr als soliden Quarterback. Da wären noch ein paar Assets mehr nötig. Aber wie gesagt, ich fand halt die Fitzpatrick-Verpflichtung eigentlich ganz gelungen. Dementsprechend hatte ich mich dafür. Ja, den bekanntesten Vollbart der Liga entschieden. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich mit den drei besten Teams der bisherigen Free Agency. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück hier im zweiten Teil unseres, ja, ich sage jetzt mal, Anfangs-Free-Agency-Podcasts. Die ersten drei Tage der Free-Agency der NFL 2021 sind auf dem Zettel und darüber müssen wir natürlich quatschen. Wir haben gerade eben schon mal über die drei besten Spieler-Signings gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich weitermachen mit den drei schlechtesten Spieler-Signings und auch da haben wir uns alle drei wieder Gedanken gemacht und sind mal so ein bisschen in uns gegangen, was uns da so alles einfällt. Und ich meine, es gab ja wirklich einiges, worüber man sprechen kann, beziehungsweise einige Signings, die eben auch potenziell in diese Top- beziehungsweise Worst 3 reingehen würden. Ich würde an der Stelle mal wieder anfangen. Meine Nummer 1 bei den Worst 3 Signings ist mal wieder die NFC East und dieses Mal tatsächlich Andy Dalton, beziehungsweise es betrifft teilweise die NFC East, weil er eben von den Cowboys weggegangen ist. Andy Dalton zu den Chicago Bears oder bei den Chicago Bears gesigned. Und ja, I'm not so impressed, ehrlich gesagt. Kevin.
Ja, also es gibt, wenn man sich jetzt so im deutschen Bears-Fanraum umhört, geht da natürlich auch viel Unmut rum hinsichtlich, dass man Russell Wilson nicht bekommen hat. So, und gut, wenn die Seahawks ihn nicht abgeben wollen, so, dann stellt sich halt dann ist das Thema halt beendet so an der Stelle. Ob es dann jetzt unbedingt Andy Dalton sein muss, der sicherlich ein Upgrade zu Trubisky und auch zu Nick Foles darstellt, aber ist halt schon eher eine Enttäuschung angesichts dessen, was da auch für Namen im Umlauf waren, angeblich, die mit den Bears in Verbindung gebracht wurden. Ja, mein Nummer 1 habe ich ja vorhin schon angekündigt, das ist Joe Tooney zu den Chiefs. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich ihn jetzt für einen schlechten Guard halte. Im Gegenteil, war bei den Patriots einer der besten, hat sich zum einen der besten Guards der Liga gemausert. Mein Problem ist eher die Tatsache, dass die Chiefs Lucas Niang haben sie jetzt als Starting Tackle, der eigentlich kein wirklicher Starter ist. Ich gehe davon aus, dass sie ihren Erstrunden-Pick, der nun mal auch nicht sehr hoch ist, vielleicht in den Tackle investieren. Stefan und du auch, ihr habt es ja schon angesprochen, du hast wichtige Stützen, beziehungsweise du hast Tackle-Spieler, also Tackles auf der in der O-Line einfach verloren und holst dir jetzt einen Guard. Das löst aber dein Tackle-Problem erstmal nicht. Und ich kann mir das nur so erklären, dass die Chiefs glauben, wenn sie den Interior Pressure irgendwie von Patrick Mahomes weghalten, dass er dann den Edge-Rushern irgendwie entgehen kann, selbst wenn die Starting Tackles nicht die besten sind. Aber ich weiß nicht. Es wirkt halt für mich wie ein übertriebener Move für einen sicherlich sehr guten Guard. Aber ich hätte mir gewünscht, das Geld wird anders investiert und vielleicht eher auf die Tackles verteilt, und dann lebst du halt mit einem leicht schlechteren Guard, schlechter als Tooney jetzt, und hast dafür bessere Tackles, die ich für wichtiger erachte, wenn du jemanden wie Patrick Mahomes hast, der sicherlich mobil ist, dem du aber eben auch die Zeit geben musst in der Pocket, damit diese Deep Threats wie Tyreek Hill, Sammy Watkins, Mecole Hardman ihre tiefen Routen überhaupt erstmal laufen können. Denn das haben wir im Super Bowl gesehen, wenn die Spieler gar nicht die Zeit haben, ihre Routen zu laufen, und weil Mahomes gar nicht so lange in der Pocket stehen kann, dann bringt dir das alles nichts. Und da brauchst du halt eine vernünftige O-Line und besonders vernünftige Tackles. Und ja, deswegen ist die Tooney-Verpflichtung für mich eher suboptimal.
Wunderbar. Stefan, wie schaut's bei dir so aus?
Ich gehe mit einem relativ neuen oder aktuellen Free Agency News mit Kenyon Drake, 2 Jahre, 11 Millionen zu den Las Vegas Raiders. Ich verstehe es halt bei bestem Willen nicht, das ganze Thema Kenyon Drake. Zum einen war er meiner Meinung nach irgendwie immer absolut enttäuschend bei den Cardinals, was vielleicht auch ein bisschen immer mit der O-Line zu tun hat. Das darf man ja irgendwie bei den Running Backs nicht ganz außen vor lassen, aber er ist halt irgendwie nie seinem Hype oder seinem Potenzial gerecht geworden. Und jetzt geht er zu den Raiders, die ihren Center verloren haben. Allgemein die O-Line wird umgebaut und man hat halt immer noch Josh Jacobs. Es tut mir leid, aber man holt sich 2019 in der First Round einen Running Back, was vom Value her eh schon oft sehr, sehr diskutabel ist. Und dann setzt du im Endeffekt jetzt noch einen anderen Starting Running Back. Das Kaliber hat Kenyon Drake auf jeden Fall meiner Meinung nach vor die Nase. Und ich verstehe es einfach nicht. Also vielleicht sehe ich irgendwie in dem Deal nicht das, was Mike Mayock und Gruden sehen. Aber ist nein, also der diese Verpflichtung hat halt wirklich für mich sowas von keinen Sinn gemacht, und ich glaube, die wird halt noch ziemlich, ziemlich belächelt werden, weil ich glaube, das ziemlich in die Hose geht. Ob es jetzt für Jacobs in die Hose geht oder für Kenyon Drake, das ist so, das lasse ich noch so ein bisschen offen, aber ich glaube, dass es beiden Running Backs auf keinen Fall gut tut und den Raiders noch weniger.
Da hast du definitiv einen Punkt erwischt, wobei man natürlich auch überlegen kann, wie Kenyon Drake eingesetzt werden soll, weil Kenyon Drake ja auch durchaus ein Running Back ist, der fangen kann. Dementsprechend wäre es ja auch eine Möglichkeit, ihn dann eventuell auch mal als Slot einzusetzen für kurze Routen oder sowas in die Richtung. Aber ja, wie gesagt, ich kann dein Argument absolut nachvollziehen und bin auch gespannt, wie sich das Ganze dann letzten Endes outplayed bei den genau, wir schauen mal weiter. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben AJ Green. Warum habe ich mir AJ Green aufgeschrieben? Er hat zwar schon bewiesen, dass er was kann, das nun aber auch schon ein paar Jahre her. Und dafür finde ich den Deal, den er bekommen hat, tatsächlich ein bisschen zu viel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie washed ist oder so. So extrem würde ich das tatsächlich noch nicht sagen. Aber ich finde trotzdem, dass der Deal, den AJ Green bekommen hat, für das, was er seinem Team da bringen kann, nicht ganz gerechtfertigt ist. Also verbessert mich, wenn ihr das anders seht. Aber wie gesagt, für mich hat eben AJ Green zu den Cardinals hat jetzt nicht so diesen krassen Value. Vor allem ein Jahr 8,5 Millionen, das ist schon ordentlich dafür, dass AJ Green jetzt so die letzten paar Jahre eigentlich nicht mehr das gezeigt hat, was er kann, beziehungsweise was man vielleicht auch einfach schon von ihm gesehen hat, was er könnte. Stefan.
Ja, AJ Green mag ich eigentlich persönlich sehr, sehr gern, aber er hat halt deutlich eingebüßt, was auch mit Verletzungen zu tun hatte. Und ja, was die Cardinals halt da wirklich brauchen, ist für mich irgendwie so einen verlässlichen Number-2-Receiver neben Hopkins. Weder Isabella noch Christian Kirk konnten das Ganze füllen. Und ich sehe halt AJ Green mit seiner Verletzungshistorie auch nicht, dass er das irgendwie auf Dauer ausfüllen kann. Ich würde ihm wünschen, wenn er wieder zur alten Form zurückkommt. Aber ob er daran anschließen kann, das ist halt für mich ein ganz großes Fragezeichen. Ich verstehe deinen Punkt, Patrick, deshalb voll und ganz. Ich habe bei mir noch aufgeschrieben, Spieler, den gleich Kevin schon hatte, nämlich Andy Dalton. Ich sehe halt wirklich in dem Fall nicht so das Wahnsinn. ich sehe halt hier irgendwie nicht so das wahnsinnige Upgrade einfach über Foles oder Trubisky. Also natürlich in gewisser Weise ja. Aber macht es so den wahnsinnigen Unterschied für die Bears Offense, wenn ein Andy Dalton an der Center steht? Ich wage es halt wirklich zu bezweifeln. Und so kommst du halt im Endeffekt, denke ich mal, in der Offense nicht viel weiter voran. Allen Robinson scheint auch nicht so begeistert sein davon, dass die Bears ihm getaggt haben. Ich glaube, er hat seinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben. Ja, also Andy Dalton sein war halt wirklich irgendwie so ein absoluter Verzweiflungsmove, nachdem das halt wirklich gar nichts wurde mit Russell Wilson und dem Trade. Und ich glaube, da ist man einfach dann viel zu hektisch vorgegangen und ja, ich denke, dass nächstes Jahr die Bears halt wieder vor derselben Frage stehen, wie sie es heuer tun. Und das sollte eigentlich nicht Sinn des Ganzen sein, einen Quarterback zu suchen.
Zumal Andy Dalton halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Das muss man auch einfach dazu sagen, beziehungsweise halt auch schon eine gewisse Verletzungshistorie hinter sich hat. Ja, also wie gesagt, das ist tatsächlich das Argument, was mir eben auch vorhin dann dazu, oder was mich dazu verleitet hat, eben Andy Dalton da an der Stelle reinzuschreiben. Kevin, wie schaut's bei dir aus? Deine Nummer 2 der Top 3 Worst Picks.
Vielleicht noch kurz zu AJ Green, weil ich das ganz interessant finde. Für Romantiker ist natürlich ein bisschen schade, dass das wahrscheinlich bedeuten wird, dass Larry Fitzgerald nicht bei den Cardinals bleiben wird, gerade nach dem letzten Jahr, was er auch hatte. Ich sehe den Deal halt nicht so kritisch, weil ich mir denke, es ist ein Jahr. Du erwartest von AJ Green nicht, dass er neben Spielern wie John Ross oder Tyler Boyd, wie es bei den Bengals der Fall war, dass er dieser Clear-Cut Number One Receiver ist. Schon gar nicht in einem Team wie die Bengals, wo einfach nichts ging Richtung Playoffs, sondern er ist jetzt bei einem Team, wo er die klare bestenfalls Nummer 2 ist, wo er nicht die Main Attention bekommen will von der Defense. Deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht so kritisch. Ich glaube, der wird auch motivierter sein, als es eben bei den Bengals der Fall war. Meine Nummer 2 ist Bud Dupree zu den Tennessee Titans. 5 Jahre, 82 Millionen. Für einen Spieler, der sicherlich seine Qualitäten besitzt, der aber stark von dieser von dem Steelers System und von seinen Mitspielern gelebt hat, meiner Meinung nach. Allen voran natürlich TJ Watt, der letztes Jahr sehr gut war oder auch schon die Jahre davor immer sehr gute Zahlen aufgelegt hat, muss man ja dazu sagen. Laut PFF gewinnt Bud Dupree als Edge-Rusher knapp 11% seiner One-on-One-Duelle. Das ist nicht gut. Das ist insofern nicht gut, weil du damit leben kannst, wenn der primäre Edge-Rusher beim gegnerischen Team gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehntel seiner direkten 1-gegen-1-Duelle gewinnt. Nun kannst du davon ausgehen, wenn er dann noch gedoppelt wird, weil die restlichen Rusher bei der Titans-Defense nicht wirklich, die lassen dir keinen Angstschweiß den Rücken runterlaufen. Deswegen kannst du dich dann noch ein bisschen mehr auf Bud Dupree einschießen, sage ich mal. Und dafür ist es halt echt viel Geld für einen Spieler, der bei den Steelers zwar gut funktioniert hat, aber eigentlich nie bewiesen hat, dass er diese Summe rechtfertigen kann. Und das spielt dann einfach auch mit rein, dass die Titans wahrscheinlich, die letztes Jahr einfach das quasi gar keinen Pass-Rush besaßen, wahrscheinlich Handlungsbedarf sahen und deswegen überbezahlt haben für einen Spieler wie Bud Dupree.
Ja, bin ich auch bei dir. Ganz kurz nochmal für AJ Green zum kleinen Nachtrag vielleicht. Weil du gemeint hattest, dass er eben jetzt eine andere Rolle auch hat oder vielleicht eine besser für ihn passende Rolle als bei den Bengals. Was du bedenken musst, ist, dass die Cardinals in einer komplett anderen Situation sind als die Bengals, weil von den Cardinals kann man langsam eigentlich schon fast erwarten, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren, beziehungsweise sie sind halt ein Team, was so kurz vor dieser Playoff-Qualifikation, sage ich mal, stehen. Natürlich auch nicht zuletzt durch Kyler Murray. Und das war halt eben bei den Bengals nicht so. Von den Bengals hast du im Grunde genommen nicht wirklich viel erwartet, jetzt auch vor allem in der letzten Saison. Und da sehe ich einfach nicht, wie AJ Green dir diese Playoff-Qualifikation erleichtert, in Anführungszeichen.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt, den du schon ansprichst. Die Bengals waren einfach über jetzt Jahre, in denen AJ Green der Number One Receiver war, nicht gut. Es gab keinen wirklichen Plan, die Franchise war nicht gut geführt und AJ Green hatte so ein bisschen das Problem, was Odell Beckham Jr. wahrscheinlich bei den Giants hatte. Clear-Cut Number One Receiver, sicherlich nicht auf demselben Level jetzt wie OBJ, aber du kriegst die meiste Attention von der Defense, die Offense läuft nicht, du kriegst keine Bälle zugeworfen, weil dein Quarterback vielleicht auch nicht so fähig ist und der ganze Gameplay nicht funktioniert. Und als Spieler hast du dann auch irgendwann keine Lust mehr darauf und bist, glaube ich, gerade wenn du dann jemand wie AJ Green bist, ganz froh, wenn du dann einfach eine andere Rolle haben kannst und dann, glaube ich, bist du auch anders motiviert.
Ja, wunderbar. Nummer drei, unsere Spieler, unsere Worst 3 Free Agency Decisions, da habe ich jetzt mich tatsächlich mal dazu entschieden, so diese Münze mal so ein bisschen zu flippen, sage ich mal, ja, also ich gucke jetzt nicht drauf, was war ein schlechtes Signing, sondern eher schaue ich jetzt mal drauf, was war denn schlecht, dass das Team so agiert hat, und da bin ich an der Stelle tatsächlich bei den Patriots, und zwar im Sinne der O-Line, Andrews und Tooney. Ich bin persönlich davon ausgegangen, dass sie Tooney gehen lassen und dafür David Andrews taggen. Ist nicht passiert. Jetzt ist heute bekannt gegeben worden, dass eben nicht nur Tooney, der ja mittlerweile schon von den Chiefs eben gepickt wurde, sondern auch David Andrews die Free Agency betreten wird. Und das finde ich persönlich tatsächlich schwierig, weil die Patriots in meinen Augen einen der beiden definitiv hätten behalten sollen, da beide relativ gut sind. Andrews noch mal ein bisschen auf einem anderen Level als Tooney ist. Er ist noch nicht ganz so weit. Er ist noch nicht ganz so proven, aber trotzdem schon extrem viel gezeigt. Natürlich gab es dann diese Geschichte mit dem Blut, was er in der Lunge hatte, vorletzte Saison, weswegen er letzte Saison dann auch noch so ein bisschen geschont wurde. Aber trotzdem finde ich es sehr schade oder finde ich es nicht gut, dass die Patriots eben jetzt beide in die Free Agency quasi haben gehen lassen und nicht einen von den beiden getaggt haben. Stefan.
Ja, gehe ich mit. Also, wenn wir über die Patriots reden, reden wir halt immer von diesen Verbesserungen, vor allem im Receiving Core auf Tight End und Wide Receiver. Aber eine funktionierende O-Line wäre für Cam Newton sicher auch wahnsinnig wichtig. Und wirklich zwei der großen Ankerpunkte dort zu verlieren, ist sicherlich eine Schwächung des ganzen Teams. Und deshalb verstehe ich da voll deinen Punkt. Andrews, ja, ist halt die Frage, wird er wieder auf sein Niveau kommen, das er halt vor dieser Krankheit oder Verletzung hatte. Und deshalb ist der für mich jetzt nicht so ganz hoch im Ranking. Tuni eher schon eher, über den haben wir jetzt eh schon ausführlich gesprochen. Aber ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt da, Patrick. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar zu einem Problem werden könnte bei den Patriots. Ich habe mir noch aufgeschrieben, auch wegen seines Vertrages, den Spieler an sich finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Leonard Floyd, die Vertragsverlängerung bei den Rams. Für mich halt einfach deutlich zu teuer. Er profitiert halt wahnsinnig viel von Aaron Donald, wie es das Jahr davor Dante Fowler getan hat, der bei den Falcons dann wahnsinnig wenig Impact hatte. Also man sieht, wie viel Unterschied einfach Aaron Donald macht. Leonard Floyd hat, glaube ich, bei weniger oder eine Pressure Rate von nur 10% pro Spiel, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also da gibt es deutlich bessere Defensive Ends und Outside Linebackers, die deutlich günstiger sind. Vor allem sind halt die Rams auch von ihrer Cap-Problematik immer noch betroffen. Und ja, ich sehe halt irgendwie das Signing nicht so ganz. Da hätte man sicher deutlich günstiger irgendeinen Free Agent holen können, der dann eben neben Aaron Donald dann doch gut funktioniert.
Kevin, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich habe auch Leonard Floyd genommen. Also vielleicht stelle ich am besten mal klar, dass Stefan und ich uns vorher nicht abgesprochen haben. Also das ist wirklich purer Zufall hier, dass wir größtenteils dieselben Namen haben. Aber ja, ich habe auch Leonard Floyd genommen, aus praktisch denselben Gründen, die Stefan schon angesprochen hat. Es ist halt sehr viel Geld für einen Spieler, der sicherlich im letzten Jahr gut funktioniert hat, der aber in meinen Augen nicht nur von Aaron Donald profitiert, sondern in dem Fall in seinem Vertrag auch einfach von der schwierigen Ausgangssituation der Los Angeles Rams. Also die Cap-Situation bei den Rams ist problematisch, mussten dann eben schon John Johnson gehen lassen, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen. Hätten sie sonst gecuttet, haben ihn jetzt nach Detroit verschifft. Und durch Deals wie eben Jalen Ramsey oder jetzt auch Matthew Stafford haben sich die Rams eben auch nicht gerade eine Situation geschaffen, in der sie viel gutes Draftkapital haben. Heißt, du musst die guten Spieler, die du hast, eigentlich umso mehr halten und notfalls auch überbezahlen, weil du weißt, okay, wir haben nicht viele hohe Picks, die wir sonst irgendwie in Alternativen investieren können, wenn wir unsere Spieler gehen lassen. Und ich glaube, dass das Leonard Floyd halt stark geholfen hat und deswegen kann er sich über 4 Jahre 64 Millionen freuen. Stefan hat schon gesagt, ist kein schlechter Spieler, bei weitem nicht. Ist halt einfach, beziehungsweise profitiert einfach davon, dass die Rams kaum Handlungsspielraum hatten, als ihn das zu bezahlen, was er fordert.
An der Stelle gehen wir in die Pause und sprechen dann gleich im Anschluss über die besten und die schlechtesten Teams, beziehungsweise die schlechtesten und besten Team-Performances der bisherigen Free Agency. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind in der NFL Free Agency angelangt und darüber sprechen wir über die ersten 3 Tage der Free Agency, weil da nämlich auch schon einiges los war in dieser Woche mit Patrick Rippin, Kevin Wieschüss und Stefan Reiche. Ja, wir haben gerade eben schon über die besten 3 Spieler-Deals und die schlechtesten 3 Spieler-Deals gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch mal noch so ein bisschen uns die Teams angucken, wie die bisher so agiert haben in der Free Agency. Natürlich haben wir es gerade eben schon auch mit angesprochen, aber trotzdem ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns da mal noch ein Top 3 und Worst 3 letzten Endes anschauen. Und ich würde mal sagen, Kevin, wirst du anfangen mit deinen Top 3 Teams?
Gerne, gerne. Also als erstes habe ich mir die Tampa Bay Buccaneers rausgesucht. Weniger wegen den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, einfach weil sie es geschafft haben, den Kern, der sich im letzten Jahr bewiesen hat, zusammenzuhalten. Was vor der Free Agency viele nicht für möglich gehalten haben. Du hast Shaq Barrett behalten, Rob Gronkowski, Tom Brady hat mal wieder gezeigt, wie er es überhaupt zu so vielen Ringen geschafft hat, indem er auf Geld verzichtet und den Vertrag wieder umstrukturiert hat. Also kurz und knapp, Bucks einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht verschlechtert haben, obwohl viele es haben kommen sehen. Als zweites habe ich das Washington Football Team. Hattest du schon vor der Pause angesprochen. Ryan Fitzpatrick, kann man von halten, was man möchte, ist aber solider Quarterback, der dem Team weiterhilft. Du hast dich mit Curtis Samuel auf Receiver verstärkt, sodass du ein bisschen die Last von den Schultern Terry McLaurins nehmen kannst, der sicherlich eher das Zeug zu Number One Receiver hat, aber du stärkst deinen Receiving Core, der letztes Jahr abseits von McLaurin eben doch sehr dünn war nochmal. Und mit William Jackson upgradest du dich auf Corner, nachdem du Ronald Darby verloren hast. Also die Defense, die letztes Jahr schon sehr stark war, hat sich da nochmal deutlich besser aufgestellt, weil ich William Jackson für, wie gesagt, ein deutliches Upgrade über Ronald Darby halte. Und ja, mein drittes Team sind die Cleveland Browns. Sicherlich nicht die spektakulärsten Moves gemacht, aber mussten sie auch nicht bei dem Roster. Du hast mit John Johnson einen sehr guten Safety, das Duo habe ich schon angesprochen, Johnson und Delpit. Zusätzlich holst du dir mit Tackerist McKinley einen soliden Edge-Rusher, sicherlich einer, der die letzten Jahre eher underperformed hat und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich denke, da Stefan als Falcons-Fan kann da sicherlich auch was zu sagen, aber grundsätzlich hilft sie erstmal, weil der Deal ist halt recht cheap, es kostet dich entsprechend nicht viel und du stärkst eine Position, die sowieso schon stark besetzt ist mit Miles Garrett. Und wirkliche Löcher hatten die Browns ja eigentlich nicht zu stopfen, außer halt auf Safety. Deswegen sind das so meine drei Teams, die sich bisher als Gewinner der Free Agency hervorgetan haben.
Ich mache jetzt an der Stelle mal kurz weiter. Und zwar habe ich mir zuallererst natürlich die Patriots aufgeschrieben, weil ich es wirklich extrem stark finde, was sie gemacht haben. Sie haben wirklich gute Signings gehabt. Natürlich, klar, das Signing von Cam Newton zu einem neuen Vertrag war jetzt auch eher umstritten, sage ich mal. Aber wenn du ihm dann eben die passenden Waffen gibst, dann kann das auch was werden. Und das sehe ich halt eben gerade bei den Patriots, wie sie bisher agiert haben in dieser Free Agency. Du hast eben, habe ich ja vorhin schon ausgeführt, mit Hunter Henry, mit Jonnu Smith dir zwei Titans geholt für ein Two-Titan-Set, was, denke ich mal, auch recht häufig gespielt werden wird. Dazu hast du eben noch einen Slot-Receiver oder einen der besten Slot-Receiver der NFL mit Julian Edelman. Heißt, du hast wirklich diese kurzen Routen, hast du extrem sicher und extrem stabil abgedeckt. Dazu hast du noch Nelson Agholor geholt. Da wird natürlich auch zu schauen sein, inwiefern Nelson Agholor dann auch einschlagen kann bei den Patriots. Aber das ist, denke ich mal, auch gar nicht mal so wichtig, weil du halt eben zumindest diese kurzen Routen mal abgedeckt hast. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die letzten Jahre der Patriots ansehen, dann hat das auch alles über die kurzen Routen sehr, sehr gut funktioniert. War ja auch Main Target von Tom Brady letzten Endes, dass er diese kurzen Routen viel genommen hat. Und dementsprechend finde ich, ist das wirklich eine starke Offseason gewesen bei den Patriots. Auch so von den Spielern, die sie teilweise halten konnten. Derrick Weiss zum Beispiel, Cam Newton, wie gesagt, wenn du ihm die richtigen Spiele an die Hand gibst, beziehungsweise ihm dann halt auch wirklich einen klaren Gameplan vorgibst und ihm relativ wenig Platz lässt zur Eigeninterpretation. Ich meine, wir haben es letzte Saison gesehen, dass da teilweise wirklich Spielzüge auch dabei waren, wo man sich irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, wo Wide Receiver frei waren und er dann doch lieber irgendwie durch die Mitte gelaufen ist, wo alles dicht war. Aber trotzdem glaube ich, dass die Patriots eine starke Offseason hatten, eben trotz der Tatsache, dass sie sowohl Tooney als auch Andrews in die Free Agency entlassen haben. Und ich glaube, das kann wirklich was werden jetzt in der nächsten Saison bei den Patriots. Außerdem habe ich mir noch aufgeschrieben, das Washington Football Team, haben wir jetzt, denke ich mal, schon genug drüber geredet. Wie gesagt, die Verpflichtung von Ryan Fitzpatrick ganz vorne dran, weil er eben ein sehr solider Quarterback ist, jetzt vielleicht nicht unter den Top X-Spielern, wie auch immer, aber wirklich sehr, sehr solide und ihn eben auch wirklich mehr bringen kann als Dwayne Haskins vor allem und wahrscheinlich auch Taylor Heinicke, beziehungsweise im Gegensatz zu Taylor Heinicke eben schon proven ist in gewisser Weise. Und als drittes Team die Tampa Bay Buccaneers, weil es, ich finde es sehr, sehr stark, dass sie es geschafft haben, dass sie im Grunde genommen diesen Core, der sie jetzt zum Super Bowl getragen hat, größtenteils so auch wieder dann aufs Feld bringen können. Natürlich allen voran Tom Brady, der einen neuen großen Vertrag bekommen hat, Rob Gronkowski, der einen neuen Vertrag bekommen hat, der natürlich auch wichtig ist, so diese Bromance in Tampa Bay. Und ja, wie gesagt, also die Tampa Bay Buccaneers auch mit einer sehr soliden Free Agency bisher. Auch, wie gesagt, nichts großartig verloren. Dementsprechend Patriots, Washington Football Team und Tampa Bay Buccaneers. Stefan, wie schaut's bei dir aus? Top 3 Teams.
Ja, Tampa Bay ist bei mir auf jeden Fall auch dabei. Also ich glaube, ich muss da jetzt nicht sonderlich viel mehr ergänzen. Man hat einfach wichtige Spieler zurückgeholt und hat halt so weiterhin die Möglichkeit einfach auf dem Super Bowl Run. Ich habe mir noch aufgeschrieben die Chargers. Ich habe es ja vorhin schon mit Corey Linsley ein bisschen beschrieben, dass ich es eigentlich ganz cool finde, dass die Chargers in der Free Agency viel in die O-Line investiert haben. Man hat sich heute auch noch Jared Cook geholt als Tight End Ersatz für Hunter Henry. Ist jetzt natürlich nicht mehr der jüngste Tight End, aber hat bei den Saints eigentlich auch gute, konstante Leistungen gebracht. Ist somit sicher auch ein ja, verlässlicher Ballfänger einfach für Justin Herbert. Und ich glaube, dass das wirklich Trend aufwärts sein wird, einfach bei den Chargers, und man da wirklich langfristig was Gutes aufbaut. Ich habe mir dann auch noch die Jets aufgeschrieben. Die waren irgendwie schon vor 2-3 Jahren bei mir mal dabei, irgendwie so in diesen Free Agency Gewinnern, wo sie mal CJ Mosley verpflichtet haben. Ist alles dann ja dann leider nicht so gut geworden, wie man sich vielleicht erhofft hat. Ich finde aber heuer wirklich gut, welche Position Groups sie angehen. Wide Receiver, sie haben sich ja Corey Davis von den Titans geholt. Man wird voraussichtlich, also die Gerüchte sind definitiv da und es scheint anscheinend auch schon konkreter zu werden, auch noch Juju Smith-Schuster in der Free Agency verpflichten. Dann hat man meiner Meinung nach wirklich einen starken Receiving Core. Mit Denzel Mims, der ja auch noch letztes Jahr im Draft geholt wurde, also hat man hier wirklich junge, gute Spieler, und man hat halt auch noch Carl Lawson geholt, den die Bengals ja unverständlicherweise meiner Meinung nach nicht gefranchise-tagged haben, und der halt neben Quinn Williams, glaube ich, wird wirklich ganz, ganz spannend sein, und somit sind halt die Jets für mich definitiv Gewinner, einfach weil sie halt sinnvolle Upgrades gemacht haben und einfach auch ein gewisser Value überhaupt in diesen Roster mal reingekommen ist, der halt davor meiner Meinung nach nicht sonderlich gegeben war, und somit glaube ich, kann das halt in den nächsten Jahren mit einem sinnvollen Quarterback, mit einem guten Headcoach, mit einem guten Management deutlich besser werden, wie es die letzten Jahre war bei den Jets.
Ja, dann kommen wir mal zu meinen Worst 3 Teams. Da habe ich mir 3 Teams rausgesucht, die zumindest 2 davon stehen aus den gleichen Gründen dort an dieser Stelle und das andere Team aus Gründen, die ich vorhin schon teilweise angesprochen habe, sage ich mal. Ich fange mal an, meine 3 schlechtesten Teams sind die Texans, die Bears und die Bengals. Die Texans und die Bears, weil ich einfach deren Free Agency Moves absolut nicht nachvollziehen kann. Die Bears haben sich Andy Dalton geholt, den ich ja vorhin bei den Worst Signings mit dabei hatte, was ich absolut nicht verstehe. Die Texans haben nichts auf Wide Receiver gemacht, wo sie, also bisher zumindest, wo sie einen absolut dringenden Need haben. Du hast Deshaun Watson, der sowieso schon extrem angepisst ist auf deine Free Agent, auf deine Franchise, der unbedingt weg möchte, und dann gibst du ihm nicht mal neue Waffen dazu, nachdem du letzte Saison die Andre Hopkins so, ja, peinlich verloren hast, muss man letzten Endes sagen, an die Cardinals. Und dementsprechend die Texans und die Bears kann ich bislang nicht nachvollziehen. Die Free Agency Bei den Bengals muss ich sagen, finde ich es extrem schade, dass sie nicht bei den zumindest zwei besten O-Liner bislang zugeschlagen hatten. Sie hätten den Capspace gehabt, um sowohl Lindsley als auch Tooney zu verpflichten. Ich bin auch tatsächlich davon ausgegangen, dass die beiden am Ende bei den Bengals landen werden, weil du bekommst jetzt dann deinen Quarterback, deinen Franchise-Quarterback, ja, den du als Franchise-Quarterback haben möchtest, in Joe Burrow eben zurück. Er kommt von einer schweren Verletzung, hat sich, wie gesagt, sein Kreuzband gerissen. Und da ist das Wichtigste, was du tun musst in der Free Agency, deine O-Line verstärken, ganz einfach, weil so gibst du ihm vor allem auch die Sicherheit, dass er sich nicht sofort wieder verletzt. Und genau das wollten sie eigentlich auch tun in der Free Agency. Das war eigentlich der Plan von ihnen. Deswegen verstehe ich es nicht, wieso sie da nicht zugeschlagen haben. Und deswegen habe ich diese drei Teams eben, ja, in den unter den, sorry, schlechtesten drei Teams der Free Agency bislang. Kevin, wie schaut's bei dir aus?
Ja, also bei mir sind es tatsächlich eine ganze Menge Teams, die ich hier nennen könnte. Ich fange mal an mit den Oakland Raiders. Stefan hat schon angerissen mit der Kenyon Drake-Verpflichtung, die für mich völlig unverständlich ist, primär aus dem Grund, dass du eben Josh Jacobs hast und das Geld, was du jetzt in Kenyon Drake investierst, auch anders hättest investieren können, beziehungsweise eigentlich sogar müssen. Du holst dir mit Yannick Ngakoue einen Edge-Rusher, der ähnlich wie McKinley, vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber auf ähnlichem Niveau eigentlich seit geraumer Zeit underperformt, der sicherlich seine Qualitäten hat, aber dem du viel zu viel Geld dafür gibst, dass er jetzt wahrscheinlich dein Number One Edge-Rusher sein soll. Du cuttest Rodney Hudson, einen der besten Center der Liga, und schluckst damit jetzt so irgendwie 2 Millionen Deadcap mehr, als wenn er für dich gespielt hätte. Also die Entscheidungen, die sind für mich so abstrus und in der Summe einfach nicht nachvollziehbar, dass ich mich wirklich frage, was da wirklich in Oakland passiert, in Las Vegas. Schön, dass ihr mich gar nicht korrigiert. Das finde ich auch super, dass ihr mich hier quasi über Oakland reden lasst, obwohl es die Las Vegas Raiders sind. ja, so viel jedenfalls zu den Raiders. Ich habe tatsächlich die Seahawks noch drauf, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese ganze Russell-Wilson-Thematik wie so ein Damoklesschwert über dieser Franchise hängt, und du hast ihn nicht getradet, das ist okay. Wenn das Angebot nicht da war, wo du sagst, okay, das ist es wert, Russell-Wilson abzugeben, dann ist das okay, aber dann schaff doch Verstärkung ran. Und das hat man auch nicht gemacht. Also man hat sich quasi weder für den einen Weg noch für den anderen Weg entschieden. Und man spekuliert quasi darauf, dass es nächstes Jahr aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen und durch den Draft einfach besser wird. Dass Russell Wilson plötzlich sagt, du, ist ja jetzt doch plötzlich alles ganz gut hier. Wovon ich nicht unbedingt ausgehen würde. Also deswegen verstehe ich die Herangehensweise der Seahawks in dieser Free Agency nicht. Und als letztes Team habe ich die Patriots. Ich habe die Patriots aus den Gründen, dass die Verpflichtungen sicherlich irgendwo Sinn machen. Wir haben jetzt schon vermehrt drüber gesprochen. Du bezahlst Tight Ends, du investierst in die Offense, dass du es Cam Newton ein bisschen leichter machst, dass er keine tiefen Bälle werfen muss, dass er eher auf Tight Ends gehen kann, dass er seine First oder Second Reads bestenfalls anwerfen kann, dass das Freischeme der Spieler einfacher ist. Aber im Endeffekt bleibt für mich hängen, dass die Patriots für sehr viele Spieler überbezahlt haben. Das sind für mich besagte Titans, das ist für mich Matt Judon, der von den Ravens gekommen ist, der sicherlich auch ein guter Pass-Rusher ist, aber das ist dann für mich ein Nelson Agholor. Das sind alles für mich Spieler, die gut sind, die ihre Qualitäten haben, die aber eigentlich eher dazu beitragen, dass du als New England Patriots künftig, jetzt auf die nächsten 1-2 Jahre gesehen, oder wie lange man dann auch mit Cam Newton planen möchte, zu gut bist, um dir einen hohen Pick zu sichern, aber auch einfach nicht gut genug, um mit den Bills mitzuhalten. Und vielleicht nicht mal mit den Dolphins. Also du bist halt quasi Mittelmaß. Und dafür hast du jetzt Spieler, die das Glück hatten, in einem Jahr wie diesem halt jetzt zufällig Free Agents zu werden, Dafür hast du jetzt einfach sehr viel Geld bezahlt, weil du die letzten Jahre nicht viel Capspace hattest. Und deswegen sind die Patriots für mich mit auf dieser Liste.
Ja, ich habe als erstes Team Rivalen von meinen Falcons, was ich eigentlich schon mal ganz gut finde, wenn die bei den schlechtesten Teams dabei sind. Ich habe die Carolina Panthers, vor allem wegen ihren Verpflichtungen in der O-Line mit Pat Elflein und Cam Irving, die beide die letzten Jahre nicht gezeigt haben, dass sie wirklich Starter-Qualität haben in der NFL, aber voraussichtlich starten dürfen bei den Carolina Panthers. Ich gehe mal davon aus, dass die Panthers Deshaun Watson traden werden und irgendein junger Rookie-Quarterback vermutlich an der Center steht, was für ihn die ganze Geschichte sicherlich nicht leichter macht. Und somit verstehe ich halt diese Verpflichtungen nicht, indem man irgendwelche Veteranen entlässt und hier einfach nicht gute, dafür jüngere Spieler holt. Und das ist für mich halt schon mal so ein Punkt, wo ich halt gar nicht mitgehen kann. Dann habe ich noch die Jaguars, die eigentlich schon viel gemacht haben, aber irgendwie für viele durchschnittliche Spieler wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben. Und irgendwie nur zu zeigen, ja, wir haben den größten Cap-Space und ja, ich glaube, ich bin bei den Jaguars viel zu pessimistisch angestellt der ganzen Geschichte gegenüber. Aber irgendwie sehe ich halt den Value in den Verpflichtungen rein gar nicht und kann mir kaum vorstellen, dass es, wenn sie so weiter Spieler verpflichten, die einfach nur in der Depth-Chart Nummer 2, Nummer 3 sind, dass es so gut gehen wird und da nächstes Jahr schon eine deutliche Verbesserung in der Spielweise und im Standing zu sehen sein wird. Und ich habe auch noch mir die Texans aufgeschrieben, irgendwie fehlt mir auch die klare Linie wieder. Man holt sich wieder mal einen Running Back in der Free Agency, wo man eigentlich meiner Meinung nach immer noch keinen Bedarf hat. Und allgemein, ja, finde ich diese ganze Geschichte um Deshaun Watson mittlerweile eigentlich nur noch nervig. Irgendwie ist da vor allem ganz, ganz viel Dickköpfigkeit seitens der Front Offices der Texans dabei. Und somit sind die einfach aufgrund ihres Verhaltens schon mal für mich auch einer der großen Verlierer der Free Agency und allgemein der neuen Saison.
Gut, dann gehen wir kurz in die Pause und dann sprechen wir gleich mal noch über die besten noch verfügbaren Spieler der NFL Free Agency. Bleibt dran, bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Die ersten drei Tage der Free Agency in der NFL liegen hinter uns und diese drei Tage haben uns schon einiges zum darüber sprechen gegeben. Das tun wir in dieser Woche. Patrick Rippin, Kevin Vichus und Stefan Reichel für euch am Start. Wir haben jetzt gerade eben schon über die drei besten, drei schlechtesten Deals unter den Spielern, die bereits gesigned wurden, gesprochen. Und wir haben auch schon über die drei besten und drei schlechtesten Teams oder Team-Performances bislang in der Free Agency gesprochen. Natürlich müssen wir jetzt auch mal drauf gucken, wer denn überhaupt noch verfügbar ist. Dazu haben wir uns jetzt auch wieder die besten drei Spieler rausgesucht, die momentan noch in der Free Agency verfügbar sind. Und ich würde mal sagen, wir machen das einfach wie bei den Teams, dass wir jetzt erstmal alle unsere drei Spieler kurz vorstellen und dann eben bei Bedarf noch über diese Spieler diskutieren. Stefan, magst du einfach mal anfangen?
Ja, gern. Ich habe für mich eigentlich der beste Spieler, der noch on board ist, Kenny Golladay. Ganz klar, wird ja sehr viel zu den Giants verlinkt. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Der Need ist auf jeden Fall da. Und ich finde es eigentlich schade, dass er nicht weiterhin bei den Detroit Lions bleibt. Ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben Mitchell Schwartz, der von den Chiefs entlassen wurde. Man hat nichts gehört irgendwie von Retirement und so weiter. Somit steht er hier ganz oben auf meiner Liste. Einfach ja ein Veteran auf Tackle, sehr, sehr erfahren, sehr gut im Passblocking. Da gibt es sicher noch das ein oder andere Team, das sich seinen Dienste sichern möchte. Und auf Cornerback habe ich Richard Sherman, der auch noch Free Agent ist. Natürlich nicht mehr ganz an seine Peak anknüpfen kann, aber immer noch ein sehr reliable Corner einfach für die 49ers war und jetzt sich auch ein neues Team suchen darf.
Wunderbar. Kevin, wie schaut's bei dir aus? Deine drei besten noch verfügbaren Free Agents.
Ja, also zum einen habe ich auch natürlich Kenny Golladay. Als bekennender Giants-Fan würde es mich natürlich freuen, wenn er dann doch in East Rutherford landet. Ich glaube, der ganze Receiver-Markt ist ein bisschen überraschend verlaufen bisher in der Free Agency. Ich glaube, da war nicht unbedingt mit zu rechnen. Sieht man ja auch bei den Namen wie Juju Smith-Schuster, der noch nicht gesigned wurde, Stand jetzt der zum Stand der Aufnahme. Also Golladay an 1. Anthony Harris hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, der Safety von den Vikings. Klar, du hast bei den Vikings den Harrison Smith als klaren Star-Safety und da war zu erwarten, dass Anthony Harris nicht gesigned wird, also keine Vertragsverlängerung erhält und den Marktwert testet. Bin daher ein bisschen überrascht, dass er noch kein Team gefunden hat, weil seine Qualitäten eigentlich dafür sprechen, dass er schon hätte bei einem Team unterkommen müssen, auch wenn die Safety-Position sicherlich eine ist, die ein bisschen zu vernachlässigen ist, sage ich mal, wenn du jetzt nicht gerade einen sehr elitären Pass-Coverage-Safety hast, also Free-Safety. Und als dritter Name habe ich Melvin Ingram, Edge-Rusher, Schrägstrich, Outside-Linebacker von den Chargers, wo ich auch ein bisschen überrascht bin. Klar, die Tatsache, dass er neben Joey Bosa, also quasi die gegenüberliegende Seite von Joey Bosa bekleidet hat und eigentlich nie wirklich die Zahlen auflegen bzw. produzieren konnte, die Top Edge Rush Money rechtfertigen. Trotzdem dachte ich, dass es da Teams wie die Titans gibt, die sagen, okay, bevor wir jetzt jemanden wie Bud Dupree zu viel bezahlen, investieren wir lieber das in ein paar gute Edge Rusher, weil ich glaube, jemanden wie Melvin Ingram hätte man auch für weniger Geld kriegen können. Aber ja, das sind so meine Namen, die mich noch ein bisschen stutzig machen, dass es da noch keine Einigung mit einem Team gab.
Ja, meine drei sind teilweise jetzt auch schon vorgekommen. Kenny Golladay habe ich natürlich auch ganz oben stehen. Starker Wide Receiver, wird definitiv auch relativ bald, denke ich mal, noch aufgepickt werden von Teams, die eben noch Need auf Wide Receiver haben, wo es ja auch durchaus einige gibt. Ich meine, ich habe ja vorhin jetzt auch schon mindestens zwei Teams aufgezählt mit den Texans und den Bears, die da auch noch einen gewissen Need haben könnten auf Wide Receiver. Auch, ja, gut, es gibt zu viele Teams, die noch einen Need auf Wide Receiver haben, dementsprechend werden vor allem die Wide Receiver auch, denke ich mal, noch gut weggehen, gibt ja noch einige auf der Position. Der nächste, den ich mir aufgeschrieben habe, ist auch ein Wide Receiver, Marvin Jones, ist zwar auch schon ein bisschen älter, aber kann definitiv auch noch eine Rolle spielen bei einem Team, da bin ich mir relativ sicher. Und als Nummer 3 habe ich mich jetzt für einen Running Back entschieden, Philip Lindsay, von den Denver Broncos, hat er eigentlich auch schon gezeigt, dass er was kann. War natürlich jetzt auch dadurch, dass die Denver Broncos jetzt, nett gesagt, nicht unbedingt das erfolgreichste Team der Liga sind, da auch so ein bisschen auf verlorenem Posten. Aber ich glaube, Philip Lindsay in der vernünftigen Umgebung kann auch was werden. Und insofern habe ich mich jetzt eben hier an der Stelle für Golladay, Jones und Lindsay entschieden. Ja, wir haben natürlich auch Fragen bekommen. Ihr wisst, ihr könnt uns immer Fragen stellen, wenn wir aufnehmen. Jetzt heute war es leider ein bisschen kurzfristig. Sorry an der Stelle dafür. Aber wir haben trotzdem noch Fragen bekommen. Und zwar von Fantasy Dominator at FF Dominator auf Twitter. Frage Nummer 1. Was macht Gruden? Und ich glaube, die Frage gebe ich an der Stelle glatt mal weiter, Kevin. Was macht Gruden eigentlich?
Tja,
ja, gute Frage.
Also, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das mit Kenyon Drake gehört habe, war dieselbe Frage, die ich mir bei den meisten Sachen stelle, die die Raiders tun, das ist warum. Und ich weiß es nicht, was gut macht. Also ich habe das vorhin schon mal angerissen. Ich erkenne halt keinen roten Faden. Ich erkenne kein System dahinter. Wenn man die Idee dahinter fehlt mir einfach. In dieser Konstellation für jemanden wie den Garquay viel Geld zu bezahlen, einen der besten Center zu entlassen, nicht mehr versuchen, ihn zu traden oder ihn einfach dazu, weil die, anstatt die O-Line dann beisammen zu halten, sie kategorisch zu schwächen und das nicht mal aus finanziellen Vorteilen, und dann holst du dir noch einen Running Back, den du nicht brauchst, weil du Josh Jacobs hast, obwohl du ganz andere Needs hast. Also was Jay Gruden macht, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist einfach so. Zeitweise dachte ich, er wüsste, was er tut. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder in dieser Phase, wo wir uns fragen, wie dieser 10-Jahres-Vertrag, den er damals unterschrieben hat, überhaupt zustande gekommen ist.
Ja, absolut bin ich bei dir. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, du hast ja auch vorhin schon, ich glaube, du warst es drüber gesprochen, wo es eben auch um Yannick Ngakoue ging, dass es eben auch nicht ganz so nachvollziehbar ist, was die Raiders da bislang in der Offseason machen. Dementsprechend bin ich da völlig bei dir. Stefan, wie schaut's bei dir aus? Findest du geil, was Jay Gruden da macht in Oakland, wollte ich schon sagen, in Las Vegas, oder?
Nee, schön wär's. Also,
oh, Überraschung!
Also, ja, es steckt halt irgendwie kein wahnsinnig durchdachter Plan dahinter. Man verbessert sich, ja, was heißt überhaupt verbessert? Man verbessert sich meiner Meinung nach nicht mal mehr auf Stellen, wo eigentlich der Need gar nicht da ist, sondern macht durch die Free Agency eigentlich weitere Needs auf, die so schnell nicht gefüllt werden können, meiner Meinung nach. Und man lässt halt andere Teams, wie es zum Beispiel eben die Chargers sind, in der eigenen Division rankommen. Ich habe jetzt mal Kansas City hier so ein bisschen ausgeschlossen, weil die halt ja ganz klar auch nächstes Jahr Nummer 1 in der Division und wahrscheinlich in der ganzen AFC sein werden. Aber dahinter verliert man halt hier deutlich den Anschluss. Und ja, der 10-Jahres-Vertrag ist halt wirklich immer noch so ein Thema. Wieso, weshalb, warum? Spätestens jetzt, finde ich, sollte man eigentlich eine gewisse Struktur im Roster sehen oder auch in dem, was Gruden machen möchte. Aber irgendwie ist das halt alles komplett planlos und leider oft auch somit nicht von Erfolg gekrönt, das Ganze.
Wunderbar. Kommen wir zur zweiten Frage von Fantasy Dominators, die da in eine Richtung geht, über die wir vorhin schon gesprochen haben, über die wir auch jetzt gerade eben in unserer kleinen Aufnahmepause schon sehr, sehr intensiv gesprochen haben. Was traut ihr dem Tandem der Patriots Titans zu? Und ich würde an der Stelle tatsächlich mal kurz anfangen, weil ich glaube, dass ich da tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung habe als ihr. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, bei meinen Top-Free-Agency-Signings bisher, dass ich eben die Verpflichtung von Jonnu Smith und von Hunter Henry wirklich stark finde, weil es eben durch dieses Two-Titans-Set eine Aufstellung ist, die den Patriots oder die beiden Patriots schon relativ gut funktioniert hat. Und vor allem die natürlich auch Cam Newton, dadurch, dass er jetzt nicht so der Deep Threat Quarterback ist, relativ gelegen kommt, sage ich mal, weil es ihm eben auch ermöglicht, zwei solide Anspielstationen auf die kurzen Routen dazu zu haben, denen du eben Slants geben kannst, die du in Slot schicken kannst, die du natürlich auch über Außen mal rumschicken kannst für 10, 15 Yards in die Tiefe gehend. Und das ist ja auch im Grunde genommen genau das, was wir in den letzten Jahren bei Tom Brady gesehen haben, da eben hauptsächlich mit Julian Edelman und natürlich logischerweise auch Rob Gronkowski, je nachdem wie fit er war. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die dem Scheme der Patriots relativ gut tut und die vor allem auch, wie gesagt, halt für Cam Newton eine gute Sache ist, dass er eben nicht gezwungen ist, diese tiefen Bälle zu werfen oder Julian Edelman, sondern dass er sich dann eben jetzt entscheiden kann zwischen seinen beiden Tight Ends und Edelman, wem er dann quasi diesen Slotball zuwirft. Kevin, wie schaut's bei dir aus? Two Tight Ends at der Patriots?
Ja, um auf die Frage zurückzukommen, was traue ich dem Titans-Sets, beziehungsweise dem Titans-Set der Patriots zu? Es stimmt natürlich, was du jetzt schon gesagt hast, dass es jemandem wie Cam Newton hilft, weil er eben nicht mehr den besten Wurfarm hat. Also er hatte nie den starken Arm, aber mittlerweile ist sein Arm halt angeschossen. So. Und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist die Tatsache, dass das irgendwie schon in einem Vakuum gedacht ist, zu glauben, naja, jetzt kannst du ja über dein Tight End scheme und dann klappt das schon, du hast ja auch einen guten Slot-Receiver und das läuft schon, wenn du halt die kurzen Routen freimachst, hat ja auch mit, im letzten Jahr und im vorletzten von Brady relativ gut funktioniert. Das Problem ist, dass du dich als, dass das eben im Vakuum ist, wie ich schon gesagt habe, und die Defense sich aber darauf einstellen kann, wenn sie weiß, die größte Sorge, dass ein Spieler tief geht, ist Nelson Agholor. No disrespect, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, dass das in der modernen NFL, die immer mehr in Richtung Air Raid Offense geht und Deep Passing und Vertical Routes, dass du da mit diesem eher klassischen Ansatz, der sicherlich funktionieren kann, aber ich glaube, der ist halt gecapped, wie gut er funktionieren kann. Deswegen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich sehe die Idee dahinter, auch die Notwendigkeit, das so zu machen, weil es alternativlos ist mit Cam Newton als Quarterback. Ich traue den Patriots aber nicht so viel zu, dass ich jetzt sage, das ist der Move oder das ist die Herangehensweise, mit der sie zur Spitze der Division aufschließen.
Stefan, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich finde beide Spieler echt gut. Hunter Henry leider oft verletzt gewesen. John Smith nicht so ganz wirklich in das System der Titans gepasst und hofft, dass beide wirklich gute Leistungen für die Patriots bringen können. Aber ich sehe halt hier ähnlich wie Kevin einfach auf lange Zeit oder nicht so diesen wahnsinnigen Unterschied, den beide bringen werden. Vor allem, du hast es angesprochen, wird wohl viel dann 12 Personal aufgefahren werden bei den Patriots. Macht halt für mich irgendwie die Sache vielleicht auch ein bisschen berechenbar, die Offense. Und leider fehlt es halt immer noch auf Wide Receiver, trotz der Verpflichtungen von Agholor und Bourne, irgendwie halt an einem wirklich extremst guten, den Unterschied machenden Ex-Receiver, der sicherlich viel wichtiger wäre, wie zwei Tight Ends zu haben, meiner Meinung nach. Und somit, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Man hat bei den Patriots erkannt, was wirklich die Needs in der Offense sind. Man ist sie auch angegangen, aber es sind halt Verbesserungen, aber keine Verbesserungen, die so gut sind, um halt einfach dieser ganzen Offense einen Turnaround zu geben, meiner Meinung nach. Und deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten, auch bei dem ganzen Thema. Aber finde den Ansatz gut. Aber es ist halt immer noch ausbaufähig.
Alles klar. Ja, das war's mit unserer Folge zu den ersten paar Tagen der NFL Free Agency. Natürlich geht's weiter. Ja, wir haben drüber gesprochen. Es gibt noch einige Spieler, die wirklich stark sind, die in der Vergangenheit stark gespielt haben und auch noch einige Teams, die eben teilweise noch sehr große Needs auf der einen oder anderen Position zu füllen haben. Dementsprechend bleibt stay tuned sozusagen, ja, also bleibt dran. Wir bereiten euch die komplette NFL Free Agency auf bei uns, auf den Social Media Kanälen, bei Twitter @interceptionft, dort eben mit Stefan und Sebastian in der Verantwortlichkeit, sowie bei Instagram in unserer Story vor allem mit Kevin und mir, Patrick. Und wie gesagt, dort auch @interceptionft, schaut vorbei, Twitter und Instagram, dort bereiten wir euch die ganze Free Agency auf. Und vor allem bei Instagram wird auch in Kürze etwas Neues dazukommen, wo ich mich tatsächlich auch schon sehr freue. Nochmal ein kleiner Extra-Service für euch und so ein kleines Rebranding in unserem Design, sage ich mal in Anführungszeichen. Also es wird eine ganz spannende Geschichte, glaube ich, werden. Schaut auf jeden Fall vorbei, wie gesagt, Twitter und Instagram jeweils @interceptionft, Facebook Interception Football Talk, sind wir natürlich auch am Start. Allerdings, wie gesagt, jetzt gerade was Free Agency angeht, dann eben hauptsächlich auf Instagram und Twitter, wo wir natürlich auch wie gehabt jede Woche für euch Fragen, wenn ihr Fragen zum jeweiligen Podcast-Thema habt. Und außerdem möchte ich euch auch noch ans Herz legen, Stand jetzt ein Format von meinsportpodcast.de. Dort sind wir auch jeden Morgen zu Gast und sprechen über die drei Top-Signings des vergangenen Tages. Heißt, wenn ihr da nochmal so ein bisschen Expertise von uns hören wollt, dann hört auch bei Stand jetzt rein. Immer morgens bei meinsportpodcast.de hochgeladen. Und da gibt es dann eben auch nochmal die neuesten oder beziehungsweise die drei besten Signings des vergangenen Tages. Damit verabschiede ich mich von euch und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und nicht vergessen, wir machen natürlich auch noch weiter mit unserer Season Review zur vergangenen Saison. Hört auch da gerne nochmal rein, wenn ihr die bislang verpasst habt. Gibt es wie immer bei meinsportpodcast.de zum Runterladen und zum Anhören bei Spotify, bei iTunes und so weiter und so fort. Wir hören uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Danke fürs Einschalten. Danke an Kevin und Stefan, dass ihr heute mit dabei wart. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.